Das neues Jahr, sofern wir uns noch nicht gesehen haben. Die Jahreslosung könnte auch aus einem Glückskeks stammen. Auf den ersten Blick wirkt sie fast schon banal. Prüft alles und behalte das Gute. Das ist ein guter Rat, das macht Sinn, anwendbar für alle Lebensbereiche, fürs Aufräumen im Keller oder im Kleiderschrank ausmisten. Ist das noch gut oder kann das weg? Dafür dient diese Jahreslosung. Andererseits ist das ein elementar wichtiger Rat und nicht nur für Christen. Wir werden ja täglich mit einer Fülle von Informationen geflutet. Wir leben in Informationsgesellschaft und jemand sagte mal, dass die Informationen, die heute in einer Tageszeitung stehen, ein Mensch im Mittelalter im Laufe seines ganzen Lebens empfangen hat. Also so haben sich die Dimensionen verändert. Also was in einer Tageszeitung steht, das haben die ihr ganzes Leben lang aufgenommen und wir kriegen es volle Ladung an einem Tag. Die hatten damals noch Zeit zum Prüfen. Wir können gar nicht mehr alle Informationen prüfen. So viel strömt auf uns ein und umso erstaunlich ist es, ihr habt sicher in den Nachrichten mitbekommen, dass Mark Zuckerberg für seinen Konzern Meta, für Facebook und Instagram diese externe Faktenprüfung eingestellt hat. So nach dem Motto, wir prüfen nicht und hoffen auf das Gute der Menschen. Das gilt allerdings zum Glück nur für die USA, für Europa gilt das nicht. In Europa sind Anbieter sozialer Netzwerke verpflichtet, gegen Desinformationen und negative Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs vorzugehen. Und das ist jetzt keine Zensur, wie manche wittern, sondern genau im Sinne dieser Jahreslosung, prüft alles, was da veröffentlicht wird und behalte das Gute. Diese EU-Vorschrift dient zum Schutz unserer Zivilgesellschaft, indem sie Unwahrheiten als solche kennzeichnet. Und das ist auch dringend nötig, wie die aktuelle Pro-Kompakt, ich weiß nicht, wer die bezieht, diese Online-Pro-Ausgabe wöchentlich, die liefert ein tragisches Beispiel, was passieren kann, wenn eben nicht geschützt wird und nicht gefiltert wird. 2018 hat die UNO einen Bericht veröffentlicht, der darlegt, dass Facebook damals auch ohne Faktenprüfer maßgeblich am Völkermord der Rohingya in Myanmar beteiligt war oder beigetragen hat durch Desinformation. Die enorme Reichweite dieser Plattform, Facebook, die geringe Medienkompetenz der Bevölkerung damals bei den Rohingyas und die mangelnde Moderation in diesem Netzwerk hat letztlich dazu geführt, dass Hass immer weiter aufgestachelt hat und dadurch Gewalt gefördert hat, bis hin eben zu Völkermord. Und dass Russland versucht, über Online-Plattformen Einfluss zu nehmen auf die Wahlen in den USA und auch bei uns in Europa und mit Sicherheit auch jetzt auf die nächste Wahl bei uns, das ist auch ein weiteres negatives Beispiel. Das heißt, das zeigt, die aktuellen Entwicklungen zeigen, die Jahreslosung hat nicht nur für Christen eine besonders hohe Relevanz, sondern letztlich für alle Nutzer von Instagram, Facebook und Co. Und nicht nur für Medien, auch nicht nur für Printmedien, auch da muss man genau hinschauen, sondern generell für alle Kommunikation, da wo Menschen zusammenkommen, da wo etwas uns begegnet. Es ist gut, bei allen Begegnungen achtsam hinzuschauen und genau hinzuhören. Ist das gut, was ich hier höre? Ist das gut, was ich hier gerade so erlebe? Dient das dem Guten? Was ist nicht gut, was ich hier gerade so wahrnehme und erlebe? Und dieses Bibelwort aus dem ersten Thessalonicher Brief hat ja indirekt auch etwas sehr Ernüchterndes in seiner Aussage. Es ist eben nicht alles gut, was uns begegnet. Und für die weltliche Gesellschaft ist uns das völlig einleuchtend, aber es ist ja ein Wort an die Gemeinde. Das heißt, es ist auch nicht alles gut in der Gemeinde, was gesagt und getan wird. Deswegen sollen wir ja prüfen. Prüft alles und behaltet das Gute. Und das Ungute, Paulus sagt nicht das Schlechte, es wird nicht gesagt, dass irgendwo was schlecht ist, sondern es ist nicht alles gut. Das Ungute sollen wir aussortieren, so wie das sehr schön auch in dieser Illustration von Stefanie Balinger deutlich gemacht wird, dass diese schwarzen Dinger da eben aussortiert werden. Das heißt, auch unter Christen, auch in der Gemeinde ist nicht alles gut, was gesagt und was getan wird. Denn die Jahreslosung ist ja in erster Linie ein Wort an uns, an die Gläubigen in der Gemeinde. Ein Rat für den geistlichen Bereich, wie wir es gleich noch sehen werden. Und umso ernüchternder dann eben diese Tatsache, dass auch im geistlichen Bereich nicht alles automatisch gut ist, nur weil wir halt fromm sind. Paulus fordert uns hier auf, das Nicht-Gute auszusortieren. Und das ist die Intention der Jahreslosung. Prüft alles, sortiert aus, was nicht gut ist und behaltet das Gute. Und das gilt zunächst einmal erst für die Gemeinde. Das heißt, es ist nicht alles gut, so müssen wir das zur Kenntnis nehmen, was hier in der Gemeinde gesagt wird, auch von hier vorne im Gottesdienst. Es ist nicht alles gut, ihr müsst es prüfen und das Gute davon behalten. Es ist auch nicht alles gut, was im Bibelgesprächskreis und Hauskreisen gesagt wird. Das muss geprüft werden, auch in der Seelsorge. Auch das ist nicht einfach automatisch alles gut. Es sind auch nicht alle Beiträge und Ideen in Mitarbeiterbesprechungen oder in Mitgliederversammlungen gut. Es sind nicht alle Argumente gut, die wir diskutieren und austauschen, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir menschlich sind. Und so ist in allem Geistlichen immer auch Menschliches, zutiefst Menschliches drin. Daher gilt die Jahreslosung auch für das, was in uns ist. Auch dahin muss man es anwenden. Wir sollen prüfen, was wir denken. Es ist nicht alles gut, was ich denke. Es ist nicht alles gut, was du fühlst. Prüf das, was du fühlst. Ist das wirklich gut? Und behalte das Gute. Das Schlechte aussortieren. Und das gilt auch für Eindrücke, die wir beim Beten bekommen oder beim Bibellesen. Und für prophetische Eindrücke, die wir selbst bekommen, bevor wir sie weitergeben, prüfen. Ist das gut? Was davon ist gut? Was davon ist nicht gut? Nicht dienlich? Darum geht es letztlich, und dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Denn darum geht es letztlich bei der Jahreslosung. Die Jahreslosung könnte, wie gesagt, aus einem Glückskeks stammen. Sie könnte ein guter Rat zur kritischen Prüfung für alles Mögliche sein. Aber der eigentliche Intention dieser Jahreslosung bei dem Apostel Paulus bezieht sich auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und ganz speziell auf prophetische Rede. Da hinein ist dieses Wort gesagt worden. Und so gesehen ist die Jahreslosung ein schönes Beispiel dafür, wie man ein Bibelwort aus dem Zusammenhang rausnehmen kann und für alles und Mögliche und jeden anwenden kann. Und das wurde auch dieses Wort schon, wird es immer wieder auch, man sagt es oft so, salopp, prüft alles, das Gute behaltet, ist ja nicht verkehrt. Es schadet ja nichts, dieses Wort. Aber wenn man die Bibel ernst nimmt, dann müssen wir dieses Wort in seinem Zusammenhang verorten und lesen und nicht so allgemein anwenden. Und ich habe echt gestaunt, dass selbst in einer evangelikalen Predigthilfe in keinster Weise auf den Kontext des Bibelwortes eingegangen wurde, sondern dieses Wort auch da sehr allgemein ausgelegt wurde. Dann habe ich das Ding schnell wieder zugemacht, dachte ich, nee, brauche ich nicht. Und prüft mal die Auslegungen, die ihr hört zur Jahreslosung, ob sie der eigentlichen Intention des Textes gerecht werden, ob der Zusammenhang berücksichtigt wird. Wir müssen Bibeltexte immer in ihren Zusammenhang sehen. Wir müssen der Bibel da schon gerecht werden und es ernst nehmen. Und da geht es im Thessalonicher Brief am Ende um einige wichtige Ermahnungen, die Paulus noch an die Gemeinde weitergibt. Das ist übrigens der älteste Brief, den Paulus geschrieben hat, der erste Brief an die Gläubigen in der Gemeinde in Thessalonich. Und in Versen 19 bis 21 geht Paulus ein auf die Wirkungen des Heiligen Geistes und ganz speziell auf das prophetische Reden. Und jetzt lese ich die Jahreslosung in ihrem Zusammenhang. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Darum geht's in der Jahreslosung. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Das kleine Wort aber fehlt in der Jahreslosung. Es ist nach der Einheitsübersetzung zitiert, da ist es nicht mit drin. Im Urtext und in den meisten Übersetzungen steht es aber drin. Und dieses kleine Wort aber bindet diesen Vers an den Kontext. Das ist sozusagen die Verbindung an den Zusammenhang. Und wenn man das jetzt einfach so lesen würde, dieses aber, das wirkt schon ein bisschen komisch. Und man sagt, ja, welches aber, auf was bezieht sich aber? Und das aber bezieht sich eben ganz genau auf die Wirkung des Geistes und ganz speziell auf das prophetische Reden. Paulus gibt hier also keine allgemeine Empfehlung, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, wenn man das wörtlich ernst nimmt, sondern Paulus ermutigt die Leser der Bibel und die Empfänger des Briefes damals, die Wirkungen des Heiligen Geistes zuzulassen, sich ihnen zu öffnen, aber es muss alles geprüft werden. Das ist die eigentliche Intention der Jahreslosung. In diesem Zusammenhang muss sie gelesen und verstanden werden und ausgelegt werden. Also, dämpft den Heiligen Geist nicht, löscht den Geist nicht aus, so wie es manche auch übersetzen, verachtet prophetische Rede nicht, aber prüft es. Und ich finde, das passt sehr gut auch in unsere Gemeindesituation, weil wir ja auch, was die Wirkung des Heiligen Geistes bedeutet, verschiedentlich unterwegs sind und kontrovers teilweise diskutieren. Es geht um die Wirkung des Heiligen Geistes. Im Brief an die Korinther schreibt Paulus 3 Kapitel über die Wirkungen des Heiligen Geistes. Speziell zu den übernatürlichen Wirkungen, Kapitel 14 über Prophetie und Sprachengebet, braucht ein ganzes Kapitel. Und er ordnet im Brief an die Korinther an, wie man mit prophetischen Reden und Sprachengebet im Gottesdienst umgehen soll. Anscheinend waren die Korinther das Gegenteil der Thessalonicher. In der Gemeinde in Korinth mussten die geistlichen Wirkungen, die Wirkungen des Heiligen Geistes etwas eingebremst und geordnet werden. Paulus nimmt sich sehr viel Zeit und sagt, das muss geordnet werden. Im Gottesdienst wurde durcheinander in Sprachen gebetet. Paulus schreibt, es sollen höchstens 2, maximal 3 in Sprachen reden und nur dann, wenn eine Auslegung da ist. Prophetisches Reden, sagt er, sollen 3 Leute prophetisch reden. Und nacheinander soll es dann geprüft werden, ganz genau wie es hier steht. Ne? Also prophetisches Reden soll geprüft werden im Gottesdienst. Aber grundsätzlich, sagt Paulus, gerade im Blick auf an die Korinther, ist die Prophetie eine erstrebenswerte Gabe. Strebt nach der Liebe, 1. Korinther 14, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Und dann nennt Paulus den Grund, warum diese Gabe des prophetischen Redens, der Prophetie, so erstrebenswert ist. Denn er sagt, wer prophetisch redet, baut auf, ermahnt und tröstet. Deswegen ist diese Gabe so erstrebenswert, sagt er. Bei den Thessalonichern bestand jetzt die Gefahr, dass diese übernatürlichen Wirkungen des Geistes ausgelöscht werden sollen. Korinther musste man einbremsen. Jetzt frage ich euch mal, was meint ihr? Wo sind wir auf dem Weg zwischen Korinth und Thessalonich? Müssen bei uns die übernatürlichen Wirkungen des Geistes geordnet werden, eingebremst werden? Sprachengebet, prophetische Rede? Oder sind wir eher in der Tendenz Thessalonich, die Wirkungen des Geistes auszulöschen? Oder wird bei uns prophetisches Reden gering geschätzt oder verachtet? Wo liegen wir? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Die muss sich jeder selbst beantworten. Wo liegen wir zwischen Thessalonich und Korinth? Die Korinther mussten eingebremst werden, was die Wirkungen des Geistes angeht. Die Thessalonicher mussten ermahnt werden, sich den Wirkungen des Geistes zu öffnen. Offenbar hatten die Thessalonicher Angst davor, besonders vor dieser Gabe der Prophetie und des Sprachengebets. Und das gibt es auch zu unserer Zeit, dass Gläubige Angst haben vor diesen übernatürlichen Wirkungen des Geistes. Sie haben Angst, dass dadurch die Gemeinde verführt wird und daher wird das dann pauschal abgelehnt. Paulus ermahnt uns in diesem Text, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft aber alles. Das ist wichtig. Nicht nimmt es einfach so auf, sondern prüft das und behaltet das Gute. Paulus ermutigt uns also zu einem gesunden Umgang mit diesen besonderen Geistesgaben. Prüft das alles aber und behalte das Gute. Löscht den Geist nicht aus. Hinter diesem Wort löscht oder in diesem Wort löscht steckt ein Bild. Es meint vom Griechischen her Wasser draufkippen, löschen. Und dahinter steckt das Bild Feuer. Und der Heilige Geist wird mit Feuer beschrieben in der Bibel. Der Heilige Geist ist wie ein Feuer. Und die Thessalonicher neigen jetzt dazu, dieses Feuer auszulöschen. In der Bibel wird der Heilige Geist mit Feuer verglichen. Der Täufer Johannes sagte über Jesus voraus, der nach mir kommen wird, der wird mit Feuer, mit Heiligen Geist taufen. Und am Pfingsten kam es dann auch, das Feuer von oben. Wir lesen dann, wie dann auf jeden so, wie ein Feuer vom Himmel kam und auf jeden so kleine Flammen waren. Da hat die Hütte gebrannt am Pfingsten. Über den Köpfen loderten kleine Flammen. Feuer ist gut, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, aber es macht auch Angst. Schauen wir nur mal Los Angeles, was da gerade zur Zeit los ist. Es gibt Leute, die lieben riesige Lagerfeuer, das kann nicht hoch genug sein. Und andere, die haben neben ihrem kleinen Kugelgrill schon einmal Wasser stehen und wenn eine kleine Flamme ein bisschen hochlodert, wird gleich gekippt. Und das ist Thessalonich. Bei den Korinthern war Feuer in der Hütte. Da musste Paulus das Feuer ein bisschen zurückdrehen. In Thessalonich stand man in der Gefahr, das Feuer auszulöschen. Feuer ist in der Bibel aber nicht nur ein Bild für den Heiligen Geist, sondern für die Gegenwart Gottes. Im Alten Testament wird das beschrieben, dass Gott im Feuer am Sinai erscheint. Das heißt, das Feuer ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und Paulus sagt jetzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, löscht die Gegenwart Gottes nicht aus, die unter euch ist, durch den Heiligen Geist. Gott ist mit seinem Geist in der Gemeinde. Er möchte wirken. Er möchte auch mit übernatürlichen Gaben wirken, mit Sprachengebet und Prophetie. Er möchte uns etwas Gutes tun mit der prophetischen Gabe. Er möchte, dass dadurch die Gemeinde aufgebaut wird, dass sie ermutigt wird, dass sie getröstet wird. Das sind ja die drei Kennzeichen, die Paulus nennt. Prophetisches Reden. Er baut auf, ermutigt, tröstet. Und dann können wir nicht mit dem Wasserschlauch daneben stehen und bei der ersten Regung sofort auslöschen. Warum machen diese Gaben so Angst? Ich denke, weil sie sich nicht so kontrollieren lassen, wie man das gerne hätte. Beim Bibellesen habe ich die Kontrolle. Da kann ich kontrollieren, wie ich einen Text interpretiere. Meinen wir zumindest oft. Aber auch da kann es ja passieren, wenn man sich wirklich dem Wort Gottes öffnet, dass man völlig unerwartet überrascht wird vom Heiligen Geist, dass er uns Dinge plötzlich sagt durch sein Wort, die wir nicht mehr in der Kontrolle haben. Aber in der Regel haben wir beim Bibellesen schön die Kontrolle. Prophetisches Reden aber und Sprachengebet entzieht sich doch in gewisser Weise unserer Kontrolle. Wobei, ich habe nicht die Gabe des Sprachengebets, aber die, die es haben, sagen mir, sie haben die volle Kontrolle, wenn sie Sprachengebet praktizieren. Sie können es ausschalten und anschalten. Es ist doch in gewisser Weise Kontrolle, aber was inhaltlich kommt, darüber haben sie keine Kontrolle. Weil es unmittelbare Offenbarungen von Gott sind, durch seinen Geist. Paulus nennt uns im 1. Korintherbrief zwei Quellen, 1. Korinther 14. Da sagt er, die Lehre kommt von der Gabe der Erkenntnis und die kommt aus dem Wort Gottes. Und die Prophetie kommt aus der Offenbarung. Paulus gibt also zwei Quellen an. Er sagt, die eine Quelle ist das Wort Gottes, die Bibel, die erschließt sich durch Erkenntnis. Und die andere Quelle ist Offenbarung, unmittelbar von Gott, und die erschließt sich durch die Gabe der Prophetie. Erkenntnis aus dem Wort Gottes, das ist uns vertraut. Wir lesen die Bibel und erkennen Dinge und sagen, danke Gott. Prophetisches Reden, unmittelbare Eingebung durch den Heiligen Geist, macht dagegen einige nervös. Und die Folge ist dann eben, dass man das löscht. Oder dass prophetisches Reden in der Gemeinde nicht zugelassen wird. Oder dass man es sogar verachtet. Und wenn man es nicht verachtet, dann wird es vielleicht gering geschätzt, belächelt oder abgelehnt. Wie stehst du zu dieser Frage? Wie stehst du zu Prophetie in der Gemeinde? Wie stehst du zu prophetischen Reden? Zum Beispiel hier im Gottesdienst oder in der Seelsorge oder im hörenden Gebet. Ich habe diese Gabe nie verachtet, aber ich muss geschehen, dass ich sie bis etwa vor 12 Jahren gering geschätzt habe. Das kann ich sagen. Ich wusste, das gibt's. Gabe der Prophetie steht in der Bibel, machen auch manche, in manchen Gemeinden wird es praktiziert, da wird es völlig eingesetzt, aber ich habe für mich entschieden, ich brauche das nicht und ich will das nicht. Bis ich mich mehr mit dieser Gabe beschäftigt habe und erkannt habe, wie erstrebenswert diese Gabe ist und dass ich letztlich dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam bin, wenn ich behaupte, ich brauche das nicht. Auf einmal wurde mir deutlich, mit welcher Arroganz ich aufgetreten bin und mit welcher Ignoranz dem Wort Gottes gegenüber. Gott möchte mich und seine Gemeinde durch prophetisches Reden aufbauen, ermutigen, trösten. Und ich komme daher und sage, Gott, ich brauche das nicht. Ich kann das alleine. Mehr noch, mir wurde deutlich, wie gehe ich eigentlich mit dem Heiligen Geist um, wenn ich mich seinen Wirken verschließe. Wenn Gott sagt, ich hätte so viel mehr für dich, aber du willst ja nicht. Und vor allem, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um, wenn ich Aussagen wie 1. Korinther 14 oder hier im 1. Thessalonicher Brief einfach so ignoriere und sage, für mich gilt das nicht. Ich will doch Gottes Wort gehorchen und dann will ich Gottes Wort im Ganzen gehorchen und das tun, was in seinem Wort steht. Und dann kann ich doch nicht Aussagen wie diese ignorieren, nur weil sie mir vielleicht nicht passen. Das ist ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Wie geht's dir eigentlich da? Und ich bitte dich auch da mal kritisch zu fragen, hinterfragen. Wie geht es dir mit den übernatürlichen Wirkungen des Heiligen Geistes? Wie hältst du es mit dem prophetischen Reden in der Gemeinde? So wie Paulus, der sagt, strebt nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer prophetisch redet, der baut auf, ermahnt und tröstet. Oder er das andere, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft aber alles und behalte das Gute. Paulus zeigt uns ja einen guten biblischen Umgang mit diesen Gaben. Die prophetische Rede muss geprüft werden, die Wirkungen des Geistes müssen geprüft werden. Gläubige mit dieser Gabe müssen sich also der Prüfung stellen. 2 oder 3 Propheten sollen reden, sagt Paulus, und die anderen sollen es beurteilen. So soll das stattfinden. Das wäre für einen Propheten im Alten Testament völlig undenkbar gewesen. Leute wie Jesaja oder Jeremia, die sagten, so spricht der Herr, und da gab es nichts zu prüfen und zu hinterfragen. Das heißt, Prophetie im Alten Testament ist was völlig anderes, als wir im Neuen Testament mit Prophetie zu tun haben. Vielleicht sind deshalb die Leute verunsichert und haben Angst vor Prophetie, weil sie sagen, ich kann doch nicht so reden wie in Jeremia oder wie in Jesaja. Weil die gravierenden Unterschiede zwischen AT und NT im Neuen Testament nicht bewusst sind. Prophetisches Reden in der Gemeinde ist nicht zu vergleichen mit den großen Propheten des Alten Testamentes. Es ist eine völlig andere Liga. Klaus Bockmühl hat mal von einer Demokratisierung der Prophetie gesprochen. Er hat gesagt, Prophetie wird demokratisch. Jeder kann im Prinzip im Neuen Testament Prophet sein. Im Alten Testament waren es einige wenige auserwählte Propheten, die im Auftrag Gottes geweissagt haben. Sie verkündigten den großen Heilsplan Gottes. Sie sprachen von Gericht, von Erlösung, von neuen Himmeln zu neuer Erde. Das sind die Propheten des Alten Testamentes. Aber das ist nicht Aufgabe der Propheten des Neuen Testamentes. Prophetie im Neuen Testament baut Gläubige auf, tröstet und ermahnt. Und die Propheten müssen sich der Leitung unterordnen. Das ist auch im Alten Testament nicht so gewesen. Sie müssen kritische Prüfung aushalten. Und schon gar nicht können sie behaupten, so spricht der Herr, sondern sie müssen sagen, prüft bitte. Das ist die Haltung. Denn die Jahreslosung deutet ja indirekt an, in der geistgewirkten prophetischen Rede ist Menschliches enthalten. Deswegen muss es geprüft werden. Man kann das nicht zu 100% übernehmen. Deswegen kann man eben nicht sagen, so spricht der Herr, sondern prüft's mal. Es muss herausgefiltert werden. So wie in dem Bild von der Jahreslosung. In einer prophetischen Rede, in prophetischen Eindrücken, gibt's eben nicht nur Gutes, sondern auch Menschliches. Paulus sagt nicht schlecht, sondern nur, es ist nicht alles gut, was da drin ist. Und jetzt ist es Aufgabe der Gemeinde, das Gute herauszufiltern aus diesem Prophetischen. Und das gilt auch für das hörende Gebet. Und das praktizieren wir beim hörenden Gebet. Uns ist klar, dass bei allen Eindrücken und Gedanken beim hörenden Gebet, die wir empfangen, dass wir prüfen müssen. Das ist nicht alles von Gott. Das ist auch menschlich. Und da muss der Empfänger selbst mal für sich reflektieren und sagen, Moment, was habe ich jetzt gerade gehört? Ist das menschlich? Und was ist nicht menschlich? Was kann gar nicht von mir sein? Es muss geprüft werden, bevor man es weiter sagt. Und die, die es hören, müssen es auch nochmal prüfen. Was davon ist menschlich? Was davon ist gut? Vielleicht haben Menschen in der Gemeinde Probleme mit dem prophetischen Reden, weil sie sich nicht vorstellen können, dass da auch was Menschliches drin ist. Wo Paulus ja bewusst nicht sagt, da ist was Schlechtes drin, sondern er sagt nur, prüft, nimm das Gute. Da ist also auch was drin, was nicht gut ist. Nun nannte Paulus an die Thessalonicher keine Kriterien, nach denen sie prüfen sollten. Er sagt nur, prüft das alles. Da könnte man sagen, ist das nicht leichtsinnig, Paulus? Einfach zu sagen, prüft, sie werdet schon rauskriegen. Ja, anscheinend. Anscheinend geht Paulus davon aus, dass die Thessalonicher in der Lage sind, das zu prüfen. Er traut ihnen das zu. Was für eine Freiheit. Wir haben den Vorteil, dass wir die Bibel haben, und an anderen Stellen nennt Paulus doch ein paar Kriterien, die uns hilfreich sind beim Prüfen. Wie schon erwähnt, diese drei Kriterien aus dem Korintherbrief: prophetisches Reden baut auf, ermahnt, tröstet sowohl die Gemeinde als Ganzes wie auch den einzelnen Gläubigen. An die Römer schreibt Paulus, Kapitel 12, hat einer die Gabe der prophetischen Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Das heißt, alles, was prophetisch gesagt wird, muss sich am Glauben messen, muss sich an der Lehre unseres Glaubens orientieren. Damals hatten sie ja noch keine Bibel, heute würde Paulus sagen, muss der Bibel entsprechen. Alles, was prophetisch gesagt wird, muss der Bibel entsprechen, muss mit den Aussagen der Bibel übereinstimmen. Und was nicht mit den Aussagen der Bibel übereinstimmt, kann nicht vom Geist Gottes sein. Und prophetisches Reden in der Gemeinde wird nie über die prophetischen Aussagen der Bibel hinausgehen. Es wird keine neuen Offenbarungen geben neben der bisherigen Offenbarung. Das muss man sagen, ich habe jetzt noch eine ganz neue Offenbarung. Der Rahmen ist ganz klar abgesteckt. Es ist das Leben der Gemeinde im Hier und Jetzt für den einzelnen Gläubigen und für die Gemeinde als Ganzes. Darum geht es in der Prophetie. Und nicht um ferne Zukunft und neue Heilsoffenbarungen. Was ist eigentlich das Gute, habe ich mich gefragt, von dem Paulus hier spricht, behalte das Gute. Ja, schön. Aber was ist das Gute? Was sind die Edelsteine, wie hier in diesem Bild? Im Brief an die Römer deutet Paulus an, was das Gute ist, nämlich der Wille Gottes. Das ist das Gute. Römer 12 sagt Paulus, gleicht euch nicht diese Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hier geht es auch um Prüfen. Und wir sollen prüfen, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Das heißt, an drei Dingen kann man das Gute erkennen. Es ist gut. Das ist eigentlich logisch, ne? Dass das Gute gut ist. Aber dieses Wort bedeutet eigentlich brauchbar. Das heißt, es ist brauchbar, nützlich. Es ist wohlgefällig, das heißt, es gefällt Gott. Und es ist vollkommen. Und dieses Wort meint Telos vom Ziel her. Also es führt zum Ziel. Das Gute in der prophetischen Rede wird also diese drei Kennzeichen haben. Es ist brauchbar für die Gemeinde oder für die betreffende Person. Es gefällt Gott. Es wird Gott ehren und groß machen. Nebenbei, Jesus hat mal über die Wirkung des Geistes gesprochen. Er sagt, wenn der Geist kommen wird, wird er mich verherrlichen. Das finde ich ein ganz wichtiges Kriterium für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird immer Jesus verherrlichen. Es ist Gott wohlgefällig. Es wird Gott groß machen. Wirkungen des Geistes verherrlichen Jesus. Tun Sie das nicht, sind Sie nicht vom Geist Gottes. Und das Dritte ist, es führt zum Ziel. Prophetisches Reden wird zielführend sein, wird Menschen zum Ziel hinführen und begleiten. Im Blick auf die junge Gemeinde in Thessaloniki war Paulus sehr entspannt. Er dachte, sie werden in der Lage sein, prophetisches Reden richtig zu prüfen. Und auch die Wirkungen des Heiligen Geistes allgemein. Im Brief an die Römer deutet Paulus dann einen Prozess an, dass er sagt, lasst euer Denken verwandeln, damit ihr prüfen könnt. Lasst euer Denken verändern durch Gott, damit ihr in der Lage seid, richtig zu prüfen. Damit ihr erkennt, was ist das Gute, was ist der Wille Gottes. Damit ihr erkennt, was gut ist und ans Ziel führt. Und im Brief an die Kolosser erwähnt Paulus ein sehr wichtiges Gebet. Er sagt, wir beten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht erfüllt werdet. Dieses Gebet ist mir seit etwa einem Jahr sehr wichtig geworden. Ich bete, dass ich mich mit der Erkenntnis, oder dass wir als Gemeinde mit der Erkenntnis seines Willens immer mehr erfüllt werden. Ich bete das fast täglich, dass Gott mich mit der Erkenntnis seines Willens füllt. Weil das ist so wichtig, dass ich nicht nach meinem Willen lebe und handle und denke, sondern von seinem Willen her geprägt werden. Und was kann passieren, wenn Gemeinde, wenn wir immer mehr erfüllt werden mit dem Willen Gottes? Dann wird uns doch immer mehr der Wille Gottes bestimmen und prägen und wir werden in der Lage sein, diese Dinge, das Gute zu erkennen in den Wirkungen des Heiligen Geistes. Von daher brauchen wir dann keine Angst zu haben vor prophetischen Reden und anderen Wirkungen des Geistes, wenn wir immer mehr erfüllt sind mit dem Willen Gottes. Dann werden wir auf der sicheren Seite sein. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Dieses tägliche Gebet, erfüll mich mit der Erkenntnis deines Willens. Und dieser Wille ist so groß und genial, Da habe ich vielleicht so ein kleines Stückchen schon und ich möchte immer mehr davon. Ich wünsche mir mehr prophetisches Reden in der Gemeinde, weil es die Gemeinde aufbaut, weil es ermahnt, weil es tröstet, weil es Gottes Wille ist, weil Gott will, dass wir danach streben und weil er dadurch die Gemeinde aufbauen, trösten und ermahnen will. Und ich bin auch überzeugt, dass wir als Gemeinde in der Lage sind, das zu prüfen, so wie damals die Menschen in Thessalonich. Zum Schluss möchte ich euch noch auf ein kleines Detail hinweisen, vielleicht habt ihr es schon entdeckt, auf diesem Bild von Stefanie Barlinger, da ist das Kreuz drauf. Hat es schon jemand gesehen? Man kann es hier sehen. Und hier. So ein kleines, feines, goldenes Kreuz ist in dem Sieb drin. Finde ich sehr schön gemacht. Amen.